So, ich begrüße jetzt in der Leitung Helge Döring. Hallo?
Ja, hallo.
Und zwar geht's halt darum, dass du ein Buch geschrieben hast über die schwarzen Scharen, anarcho-syndikalistische Arbeiterwehren von 1929 bis 1933.
Richtig, ja.
Und genau, also ich kann ja mal zwei, drei Sätze sagen zu Anarcho-Syndikalismus. Das ist halt eine Abspaltung der Kommunistischen Internationale. Also ich glaube, bei der zweiten Kommunistischen Internationale hat sich ein Flügel um Bakunin und ein anderer Flügel um Marx rum halt gespalten. Und der Flügel um Bakunin, das war halt der anarchistische Flügel. Und die hatten halt andere Vorstellungen, dass es nicht darum geht, eine Diktatur des Proletariats aufzubauen und einen starken Staat, sondern die dachten, dass die Gesellschaft sich ohne Staat organisieren könne und solle. Naja, das könnte man noch länger ausführen. Vielleicht kommen wir dann irgendwie, wenn wir über die FAUD sprechen, ein bisschen weiter dazu. Das ist bei dir so ein Knistern irgendwie. Kann das sein, dass da irgendwie
ich
mit
weiß
dem...
Ich weiß aber nicht genau, woran das liegt. Ich fummel ja auch schon die ganze Zeit an den Kabeln herum.
Okay.
Ah, jetzt besser.
Ja, das
so,
ist gut.
So, jetzt versuche ich das mal ganz locker zu lassen, das Telefon, dass es klappt. Okay.
Okay, also Anarcho-Syndikalismus, da gab es dann die FAUD irgendwann, die Freie Arbeiterunion Deutschlands. Und ja, vielleicht kannst du dazu ein bisschen erzählen, also wann die ihre Hochzeit hatten und ja, wie viele das waren.
Ja, also gegründet oder beziehungsweise die Idee, die entstand mit dem Zuge der ersten Internationale ab 1864. Die anderen Internationalen folgten dann ja erst später. Und in Deutschland kamen irgendwann lokale Fachvereinigungen auf. Das waren die ersten Gewerkschaftsverbände, die es gab. Die waren zunächst ganz lokal organisiert. Dann folgten die Sozialistengesetze unter Bismarck. Und als die aufgehoben wurden, 1890, haben einige dieser Lokalverbände sich geweigert, sich zu zentralisieren, weil sie dachten, damit sind wir angreifbarer und werden in unserer Autonomie beschnitten. Das waren die sogenannten Lokalisten. Das war ein kleiner Teil, aber ein sehr feiner Teil dieser Gewerkschaftsbewegung. Und aus diesen Lokalisten entstand dann 1897 die Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften. Dann kam der Erste Weltkrieg, 1914 bis 1918. Die Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften war in ihrer Arbeit stark behindert und gründete sich dann im Jahre 1919 neu und benannte sich um in Freie Arbeiterunion Deutschlands, FAUD. Also wenn ich in der Folgezeit jetzt von FAUD spreche, dann ist immer die Freie Arbeiterunion Deutschlands gemeint, Anarchosyndikalisten. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es sehr viele enttäuschte Arbeiter, die durch die Zentralverbände, also durch die Vorläuferorganisation des heutigen DGB und durch die Sozialdemokratie in den Krieg geführt worden sind. Und sie suchten nach Alternativen. Die fanden sie zum Teil in kommunistischen Organisationen, aber auch in unionistischen Organisationen und eben auch bei Syndikalisten, Anarchosyndikalisten, sodass die FAUD im Jahre 1920/21 tatsächlich bei ihren Mitgliederzahlen auf 150.000 kletterte reichsweit. Das hielt allerdings nur kurz an, gab verschiedene Ursachen und Gründe dafür, warum die Bewegung letztendlich stagnierte, beziehungsweise warum die Mitglieder wieder aufgetreten sind, sodass zum Beginn der Gründung von Schwarzen Scharen im Jahre 1929 die FAUD an sich nur noch, ja, sagen wir mal, über 10.000 Mitglieder etwa verfügte. Das war dann ja nur noch weniger als ein Zehntel der ursprünglichen Besetzung. Ja, und so überlegten sie eben, beziehungsweise sehr junge Teile der Schwarzen Scharen, wie man diesen Mitgliederschwund aufheben könne, beziehungsweise was für Maßnahmen man ergreifen könnte, um die Bewegung wieder nach oben zu bringen.
Vielleicht nochmal einen Schlenker zurück zur FAUD. Also
ja.
Was unterschied sich die denn, also wie unterschied die sich von den anderen Gewerkschaften, also jetzt in der praktischen Arbeit?
Ja, sie war streng föderalistisch organisiert, weil sie eben die Zentralisierung der anderen Gewerkschaftsgruppen nicht mitmachte. Sie hatte, wenn sie überhaupt Streikkassen hatte, so waren die immer in lokaler Hand. Und die Mitglieder vor Ort entschieden stets über die Finanzen und auch über die Ausrichtung und über die Aktivitäten der Gewerkschaften vor Ort selbst.
Wie sah denn das zum Beispiel aus mit der FAUD in Leipzig? Wie groß war die und welche Berufssparten wurden abgedeckt?
In Leipzig hatten sie einen festen Stamm an Mitgliedern von etwa 130 bis 150 Mitgliedern. Und in Leipzig war die FAUD auch ziemlich stabil. Vom Jahre 1919 bis 1930 sind 150 Mitglieder überliefert, vor allem in der Baubranche. Und bei Malern, Lackierern waren sie stark.
Haben die irgendwelche Streiks gemacht oder irgendwelche anderen Aktionen, die erwähnenswert sind?
Ja, da konnte ich nicht so viel herausfinden in der Kürze der Zeit. Da würde sich im Prinzip nochmal so eine regionale Studie lohnen. Ich denke mal schon, dass sie einiges gemacht haben in der Weimarer Zeit. Wo ich ein bisschen was zugemacht habe, ist die Zeit nach 1933. Da befand sich nämlich in Leipzig die illegale Reichsleitung der FAUD ab Dezember 1933. Und die bestand auch bis Anfang 1937, bis das ganze illegale Netzwerk der Anarchosyndikalisten in Deutschland aufgerollt worden ist. Und das ist eine sehr spannende Geschichte.
Kannst du dazu gerade noch mehr erzählen oder ist das dann mal ein neues Thema?
Ja, nö, das ist schon soweit interessant. Es gab also nach 1933, beziehungsweise Anfang 1933 hat sich die FAUD reichsweit selber aufgelöst, um einem Verbot zuvorzukommen. Es bestanden aber natürlich illegale Zirkel und Kreise weiter und die mussten koordiniert werden. Und da gab es eine illegale Inlandsleitung, die war in Leipzig, zunächst in Erfurt und ab Dezember 33 in Leipzig. Dann gab es eine Auslandsleitung, die saß in Amsterdam. Und dann gab es die verschiedenen lokal arbeitenden Gruppen. Zerschlagen wurden sie 1936, 1937 und es gab danach nur ganz wenige Gruppen, die noch illegal weiter existiert haben. Das waren Gruppen in Kassel und in Aachen, aber für Leipzig ist dann nichts weiter überliefert.
Okay, dann kommen wir mal zu den schwarzen Scharen. Also als die FAUD schon im Niedergang war, also ihre Hochzeit weit hinter sich hatte, da haben sich dann im Jahre 1929 verschiedene, also Ortsgruppen der schwarzen Scharen gegründet. Also was war das genau?
Ja, die schwarzen Scharen entstanden direkt als Reaktion auf den aufkommenden Nationalsozialismus. Denn dieser war ja ziemlich stark vertreten, also gerade in ländlichen Gebieten und auch sehr stark vor allem in den ostelbischen Gebieten auch vertreten. Und gegründet hat sich die erste Gruppe in Ratibor. Ratibor ist eine Kleinstadt gewesen, etwa 50.000 Einwohner in Oberschlesien im Oktober 1929. Die hatte etwa eine Stärke von knapp 50 Personen. Dieser Impuls, diese Initiative, Schwarze Scharen zu gründen, um eben eigene Veranstaltungen zu schützen, um eigene Aufmärsche zu schützen und durchzuführen und um auch Landpropaganda, Landagitation betreiben zu können, weiteten sich diese Gruppen und diese Idee schnell in ganz Oberschlesien aus, sodass im Jahre 1930, 1931 etwa 150 Mitglieder in Oberschlesien zu verzeichnen waren, der Schwarzen Scharen. Sie versuchten sich natürlich sie haben natürlich geahnt, dass der Hitler nicht nur Reden hält und dass nicht nur die Ortsverbände der NSDAP immer stärker werden, sondern dass man auch mal langsam was dagegen tun muss. So haben sie zum Beispiel versucht, Waffen zu sammeln, Pistolen, aber auch schwereres Gerät und sind möglichst einheitlich aufgetreten. Also ähnlich wie der Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold oder der Rotfrontkämpferbund von der KPD haben sie auch versucht, einheitlich aufzutreten, um damit abschreckende Wirkung zu erzielen. Und deswegen waren sie immer ganz in Schwarz gekleidet und trugen dazu Baskenmützen. Ja, und antimilitaristische Symbole übrigens auch dazu.
Wie war denn das Verhältnis zur FAUD? Also die wurden ja quasi nicht von der Zentrale gegründet, sondern haben sich eher von alleine gegründet.
Ja, genau. Das waren lokale Initiativen, ausgehend von Oberschlesien, dann über 1930, 31 sich ausweitend auch nach Wuppertal zum Beispiel, nach Kassel, nach Aachen, auch nach Suhl, nach Berlin. Und sie hatten kein reichsweit einheitliches Statut. Sie hatten auch keine einheitlichen Reichstreffen organisiert, sondern sie guckten sich im Prinzip alles voneinander ab. Es lief dann eher auf informeller Ebene.
Da gab es ja auch teilweise so ein bisschen Kritik in der FAUD, weil es ja auch eine pazifistische Strömung gab, die dann halt irgendwie denen das zu matriarchalisch, zu militant
war. Martialisch.
Genau, das wollte ich sagen.
Dieser Begriff, genau.
Also wie sahen denn da die Diskussion innerhalb der FAUD aus? Also war das eine Option, irgendwie auch militant gegen Nazis vorzugehen oder überließ man das den Ortsgruppen oder...
Ja, es waren lokale Initiativen und sie gingen eher von den jüngeren Mitgliedern aus. Und in Schlesien gingen sie ganz stark von Mitgliedern aus, die vorher auch mal in der KPD waren. Also von Mitgliedern, die der FAUD meistens noch nicht so lange angehört hatten und damit auch die strikt gewerkschaftliche Tradition nicht ganz so stringent verfolgt haben. Die FAUD hat gesagt, wenn wir den Hitler stürzen, dann geht das nur über einen Generalstreik. Und das war eine alte Tradition. Und die neuen Mitglieder sagten, ja, wenn wir den Generalstreik mit unseren knapp 10.000 oder 5.000 Menschen, Mitgliedern nicht mehr schaffen, bis dahin, die Zeit rennt uns weg und außerdem müssen wir uns täglich auf der Straße auch wehren, weil wir täglich angegriffen werden. Sprich, wir müssen uns jetzt hier ganz konkret an Ort und Stelle organisieren und eben auch den Kampf auf der Straße führen und uns auf die Machtübertragung auf Hitler vorbereiten und dann reagieren zu können, auch militärisch.
Also
insofern gab es natürlich die Diskrepanz zu der alten Gewerkschaftsbewegung, das ist ganz klar. Und sie wurden auch kritisiert, dass sie teilweise militärisch seien, die Uniformcharakter wurde kritisiert und so weiter. Da gab es auch die Diskussion drum, ja.
Also der Schwerpunkt war Oberschlesien, also grob um Katowice rum, würde ich mal sagen.
Ja, richtig, richtig.
Was haben die denn da so gemacht?
Sie haben viele Ausflüge und Treffen organisiert, auch teilweise mit eigenen Lastkraftwagen. Sie haben zu Demonstrationen und zu eigenen Veranstaltungen regional mobilisiert. Wenn in Beuthen zum Beispiel eine Veranstaltung war, dann kamen die mit Lastkraftwagen auch aus Ratibor oder aus Katscha, das sind alles so kleine Städte dort gewesen, oder aus Gleiwitz, ist vielleicht noch bekannter, und konnten 100 bis 150 Menschen mobilisieren dazu, also eigene. Sie taten auch noch mehr. In Beuthen gab es Mitglieder, die haben sich als Theatertruppe getarnt, um der Polizei später erzählen zu können, dass sie die Waffen, die sie dort versteckt haben, ja nur als Kulisse brauchten. Hat nicht ganz funktioniert. Dort ist ein Sprengstofflager hochgenommen worden. Ich glaube, das war im Mai 1932. Dort wurde ganz viel Dynamit gelagert, was die Mitglieder der Schwarzen Scharen aus den Bergwerksgruben entwendet haben. Und damit wollten sie offenbar militärisch gegen die Nationalsozialisten auch vorgehen. Ja, das ist dann aufgehoben worden ziemlich schnell und einige Mitglieder sind geflüchtet über Tschechien nach Spanien, also wohlgemerkt vor 1933. Und so fand schließlich ein Gerichtsprozess statt. Allerdings waren dann nicht mehr alle Angeklagten eben dort. Und dort gab es ziemlich hohe Haftstrafen gegen die Leute. Was jetzt Waffen noch anbetrifft, wurden woanders, also in Wuppertal und in Kassel weiß ich, dass dort über Anarchosyndikalisten in Semmerda, dort gab es eine Waffenfabrik, Revolver entwendet wurden und verteilt wurden. Das ist auch noch überliefert.
In Semmerda? Das war doch
genau,
auch so eine Hochburg mit Ilmenau oder so damals, glaube ich.
Ja, also Thüringen und Sachsen war im Prinzip, da gab es in jeder kleineren Industriestadt auch eine FAUD in den 20er Jahren mal. Und Semmerda, ja genau, das Semmerda, eine Kleinstadt von 5.000 Arbeitern, waren Anfang der 20er Jahre mal 2.000 in der FAUD organisiert. Auch dort hatte die FAUD dann einen starken Abschwung erlitten, aber sie hatte eben noch starke Betriebsgruppen, eben auch in der Rüstungsindustrie, so dass sie eben auch dann die Revolver dann noch verteilen konnte. Es waren nicht viele, aber teilweise kamen sie dann noch zum Einsatz. Für Wuppertal ist das noch überliefert.
Wie ging es denn nach 33, also nach der Auflösung der FAUD, weiter?
Über die Schwarzen Scharen finden sich als solche keine Quellen mehr wieder. Allerdings über Zeitzeugenberichte ist überliefert, dass führende Mitglieder der Schwarzen Scharen eben 1932 und auch später noch emigriert sind, vor allem nach Spanien. Und fürs Rheinland ist überliefert, dass Mitglieder der Schwarzen Scharen sich später mit Edelweißpiraten zusammengetan haben. Das heißt, sie haben lokal noch weiter gewirkt und agiert, aber eben nicht mehr unter dem Label Schwarze Scharen.
Wer sich weiter zu dem Thema informieren möchte, gibt es da noch irgendwelche Webseiten?
Ja, wir haben eine zentrale Seite. Das ist www.syndikalismusforschung.info. Das ist die offizielle Seite des Instituts für Syndikalismusforschung in Bremen. Und dort finden sich alle Texte, das ist ein großes Portal, wo man zum Thema Anarchosyndikalismus speziell in Deutschland eigentlich alles findet.
Okay, dieses Interview war dann mit Helge Döring, der ein Buch geschrieben hat, Schwarze Scharen, anarchosyndikalistische Arbeiterwehr von 1929 bis 1933.